Da sitzen zwei Männer im Gefängnis, lernen sich gerade so frisch kennen hinter den dicken Mauern, wo sie jetzt auf wenigen Quadratmetern leben müssen. Und sagt der eine zum anderen, sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Sagt der andere, ich bin noch nicht blöd und gebe meine Freiheit auf. Es ist ja wirklich ein großer Schritt, dieses Ja zueinander zu sagen. Wenn zwei Menschen das tun, und deswegen sagt man das ja auch im Volksmund, drum prüfe, wer sich ewig bindet, nicht, wo sich das Amtsgericht befindet, sondern ob sich nicht vielleicht jemand Besseres findet. Das ist ja ein Ding, eben Adam und Eva, sie hatten es relativ einfach. Die Ehe, sie ist ein so besonderes Konstrukt, und wenn wir darüber nachdenken, wie Ehe gedacht ist, wie Gott sich das gedacht hat, dann müssen wir natürlich heute auch wieder feststellen, wir sind nicht mehr im Garten Eden. Und wir sind von so vielen anderen Dingen geprägt worden, als das, was damals mal war. Ganz unterschiedliche Prägungen und Werte, die uns in die Wiege gelegt wurden, die wir mitbekommen haben, die wir heute sehen, Aussagen, die uns in unserer Zeit begegnen, und natürlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir bei diesem Thema gemacht haben. Manche sind verheiratet, vielleicht glücklich oder gerade so auf Sparflamme unterwegs, andere sind nicht mehr verheiratet, andere waren noch nie verheiratet. Und manche würden sich vielleicht wünschen, irgendwann noch verheiratet zu sein. Und ganz egal, aus welcher Prägung wir kommen, das macht ja was mit uns, was wir da mitbekommen haben. Und natürlich leben wir auch nicht im luftleeren Raum, sondern leben in einer Gesellschaft, die auch ganz eigene Werte und Prägungen hat. Und das färbt auch auf unser Verständnis über die Ehe und von der Ehe ab. Da ist zum Beispiel der große Wert der Freiheit, der uns immer wieder präsentiert wird, der uns vorgegeben wird, so wenn ich frei bin, ich kann alles entscheiden, wie ich will und so weiter und so fort. Das ist das Größte für einen Menschen, wenn ich mich nicht festlegen muss, wenn ich mich nicht zu sehr binden muss an irgendwas, dann bin ich frei. Und das kennen vielleicht manche, weiß nicht, ob das früher, ganz früher auch schon so war, aber so, ich war ja auch mal ein bisschen jünger, man kann sich es kaum vorstellen, aber es war ja so, und dann kommen so diese kleinen gefalteten Zettelchen in der Schule zu einem und dann steht da, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Muss man sich noch nicht ganz so festlegen, ob das funktioniert. Und das ist dann irgendwann übertragen worden in die sozialen Netzwerke. Bei Facebook konnte man sich zu Veranstaltungen zusagen, absagen oder sagen, ich bin interessiert. Was für ein toller Gummiparagraf. Ich bin interessiert, aber ob ich komme, weiß ich nicht. Und das ist ja für heute, für die junge Generation, ein Riesenthema. Ich habe vor einiger Zeit so einen Artikel darüber gelesen, wo Mitte-20-jährige Autorin geschrieben hat, für sie ist es eine Qual, Veranstaltungen zu organisieren, sich im Freundeskreis abends mal irgendwie zu treffen. Alle sagen zu und 5 Minuten vorher sagen alle wieder ab. Und sie sitzt am Ende ganz alleine in dem Café, weil sich keiner festlegen wollte, weil keiner fest zugesagt hat. Das macht Planungen furchtbar, aber es vermittelt ja ein großes Maß an Freiheit. Ich muss mich nicht festlegen. Alles ist irgendwie möglich. Und daneben, neben Freiheit, was uns auch prägt, ist der Gedanke an Konsum. Wir bestellen Dinge, wir kaufen Dinge und wenn sie uns nicht passen, dann geben wir sie zurück. Und das Tolle ist ja, wenn wir Dinge bestellen, wir sind da mittlerweile so drauf trainiert, dank Premium-Versand, ich bestelle heute und wenn das morgen nicht da ist, dann ist das echt schon ein Problem. Auf Dinge zu warten, eine riesige Katastrophe. Also ich weiß nicht, wie das die Leute früher in der ehemaligen DDR ausgehalten haben. So Trabant 601, 600 haben ihn bestellt, einer kriegt ihn. Und es dauert und es dauert und dauert. Heutzutage ist es ja wirklich, dank an die Post, die unregelmäßig liefert, die trainiert uns das immer noch wieder. Wir müssen auf ein paar Dinge doch noch mal etwas länger warten. Und das Dritte, was uns prägt, ist dieser Wert der Authentizität. Wir wollen doch alle authentisch leben. Authentisch leben heißt dann ja zunächst einmal, jeder soll doch so leben, was tief im Innern drin steckt. Hoffentlich lässt nicht jeder das raus, was tief im Innern drin steckt, weil das wäre eine katastrophale Welt. Wenn jeder das wirklich rauslassen würde, was da alles so geht. Und dann ist dieser Gedanke, gib den Gefühlen nach, hör auf dein Herz. Und dann ist natürlich auch klar, wenn ich auf mein Herz höre, und die Beziehung ist gerade nicht so angenehm. Vielleicht hat mein Partner es gewagt, mich mal zu kritisieren dafür, dass die Socken immer noch im Waschbecken liegen oder die Krümel nicht aufgeräumt worden sind oder sowas. Dann sagt mir mein Herz, du kannst mich mal. Also nichts wie weg, ich bin ja authentisch an dem Punkt. Das ist das, was in unser Leben hineinwabert, was uns prägt, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, diese Stimmen, die kommen. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, da hat sich natürlich was geändert. Und der Max Mustermann von vor 100 Jahren würde uns den Vogel dafür zeigen, dass wir uns heute über solche Themen Gedanken machen, weil das vor 100 Jahren gar nicht so war. Und in 100 Jahren, auch das habe ich gesagt, wird uns wahrscheinlich der Zukunfts-Max Mustermann sagen, was warten ihr für eine langweilige Gesellschaft damals 2026? Aber weil sich Dinge gesellschaftlich da ändern, ist doch die Frage, gibt es denn irgendetwas, was feststeht, was durch all diese Zeiten bleibt? Und deswegen schauen wir bei der Frage nach den Beziehungen eben nicht auf das, was sagt denn die Gesellschaft uns dazu, sondern was sagt der Erfinder, was sagt uns Gott eigentlich dazu? Und wir gehen davon aus, dass Gott uns liebt und dass er das Beste von uns will und deswegen uns auch Leitlinien an die Hand gibt, wie wir unsere Beziehungsebenen, ganz egal wie sie aussehen, gestalten können. Und wir müssen daran gehen und wir müssen darüber sprechen, weil wenn wir, die wir Gottes Wort kennen und uns danach ausrichten wollen, wenn wir nicht sprachfähig sind, wer soll uns denn dann was sagen dazu? Wir müssen sprachfähig werden, weil unsere Stimme sonst schnell überhört wird. Und wir schauen heute, Silke hat es schon gesagt, auf diese Frage, was traut sich, wer sich traut, und schauen dazu auf einen Text, den Ursprungstext. Und ich lese aus 1. Mose 2, die Verse 18 bis 25. Dann sagte Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, allein ist. Ich will jemand schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Gott der Herr formte aus Erde alle möglichen Arten von Landtieren und Vögel und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Denn so, wie der Mensch die einzelnen Lebewesen nannte, sollten sie heißen. Der Mensch gab den Nutztieren, Vögeln und wilden Tieren ihren Namen, aber ein Wesen, das ihm beistehen und sein Gegenüber sein konnte, war nicht darunter. Daraufhin ließ Gott der Herr den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen. Er entnahm ihm eine Rippe und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe formte Gott der Herr eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch aus, das ist sie, endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt. Sie soll Frau heißen und ich Mann. Wir gehören zusammen, denn sie wurde aus einem Stück von mir gemacht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Der Mann und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Die von uns, die verheiratet sind, haben diesen Text wahrscheinlich an ihrem Hochzeitstag gehört. Der wird nämlich in der Regel vor der Trauung von dem Pastor, Pfarrer oder wer auch immer, es ist nochmal vorgelesen, so ein paar Leitlinien, die aus der Bibel mitgegeben werden. Er steht ganz am Anfang, aber es ist eigentlich der zentrale Text, wenn es um das Zusammenleben von Mann und Frau geht. Denn nicht nur im Alten Testament wird er aufgegriffen, sondern genauso auch von Jesus und auch von Paulus. Immer wieder, wenn es um dieses Zusammenleben geht, wird diese Ordnung, die Gott ganz am Anfang gegeben hat, zitiert und angewendet. Und wenn es jetzt um die Frage nach der Ehe geht, nähern wir uns mit drei Unterfragen zu dieser Frage, was traut sich, wer sich traut, was ist die Ehe, wofür ist die Ehe da und was macht die Ehe eigentlich aus? Also zunächst, was ist die Ehe? Es ist ja schön, wie dieser Text diesen ganzen Ehekomplex eigentlich beschreibt und wie er das schildert. Wahrscheinlich würden Leute, die hören würden, hier geht es im Gottesdienst um das, was die Bibel zur Ehe sagt, sagen, okay, da wird auch wahrscheinlich so eine lange Liste ausgepackt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und genau das sehen wir hier an diesem Text ja nicht. Es ist kein Regelkatalog, den Gott aufstellt, kein tu das, tu das nicht, sondern einfach ein Text, der die Schönheit dieses Moments einfängt, diese Schönheit davon, wie Gott einen Mann und eine Frau zusammenführt, wie wertvoll das ist. Es zeigt uns die ursprüngliche Idee und das lohnt sich zu hören. Und der Kern von diesem ganzen Abschnitt, in dieser ganzen Schilderung, ist ja eigentlich dieser Vers 24. Jetzt bin ich schon durcheinander gekommen. Da haben wir ihn. Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und wenn es darum geht, was die Bibel zum Thema Ehe sagt, finden wir hier die Antwort. Es ist die Rede von einem Mann und einer Frau. Die beiden werden verbunden und mit drei verschiedenen Tätigkeiten beschrieben. Verlassen, verbinden und eins sein. Und wir nehmen diese drei Tätigkeiten in den Blick. Zunächst mal das Verlassen. Verlassen, hier fängt es an. Ein besonderer Moment. Diese Aussage meint ja nicht unbedingt, dass jetzt der Mann immer derjenige sein muss, der zu Hause auszieht. Es ist mehr als einfach nur das Ausziehen, was hier gemeint ist. Auch wenn das sicherlich nicht schadet, so als Mann mal von zu Hause ausgezogen zu sein, vielleicht auch mal so eine Zeit für sich alleine gelebt zu haben, damit man nicht so von einem Rockzipfel zu dem nächsten geht, sondern auch mal selbst ausprobiert hat, wie funktioniert das eigentlich mit dem Herd, mit der Waschmaschine und so weiter, kann man den Staubsauger bedienen. Und das ist dann ja schon erstaunlich, wie manche Leute darauf reagieren. An meiner ersten Stelle bin ich von einer älteren Dame aus der Gemeinde dann gefragt worden, die mich vormittags eingeladen hatte und dann fragt, ja, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, was machen Sie denn dann? Und ich gesagt, dann koche ich mir was. Sie können kochen? Das war völlig außerhalb jeglicher Maßgaben. Aber ich glaube, das hilft ja schon mal, das zumindest zu erfahren. Und damals war es ja eigentlich genau andersrum. Es war ja eigentlich normal, dass nicht der Mann zu Hause ausgezogen ist, sondern der war dann halt, vielleicht wenn es der Älteste aus der Familie war, der blieb auf seinem Hof, auf dem Besitz und holte dann die Frau zu sich nach Hause. Und dann lebten sie zusammen. Und so ist es bemerkenswert, dass hier das genau andersrum beschrieben wird. Also kann es nicht einfach nur um das "Ich hau von zu Hause ab" gehen, sondern um etwas Tieferes, ein emotionales Verlassen. Familiäre Bindungen waren ja damals oder auch in der Kultur in Israel und darüber hinaus viel stärker, als wir das heute kennen. Wir merken das vielleicht noch bei Leuten, die aus einem anderen Kulturkreis als so aus der europäisch-westlich geprägten Gesellschaft kommen, wo die Familie über alles steht und Familie eben nicht nur Vater, Mutter, Kind sind, sondern auch noch die Schwippschwager 87. Grades und keine Ahnung, wer alles noch dazugehört. Die Familie über alles. Und hier kommt jetzt der Text und sagt dann, da muss sich was verändern. Nicht mehr die Ursprungsfamilie steht über allem, sondern die neue Familie, die gegründet wird. Das neue Ehepaar, das ist das Entscheidende. Ein Mann ist nicht mehr zuerst seinen Eltern gegenüber verantwortlich, nicht mehr zuerst emotional an Vater und Mutter gebunden, sondern zuallererst an seine Ehefrau. Ihr gilt, außer Gott natürlich, die größte Aufmerksamkeit. Die Interessen der Frau kommen vor allen anderen Interessen. Und das gilt natürlich genauso auch umgekehrt. Die Interessen des Mannes kommen für die Ehefrau vor allen anderen Interessen. Und was hier zum Ausdruck kommt, hat mit der Besonderheit der Ehe zu tun, dass Ehe auf Exklusivität angelegt ist. Diese Besonderheit, das hebt nochmal alles heraus. Diese Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, sie ist für diese zwei ganz besonders. Was dem Ehepartner zusteht, soll sonst niemand bekommen. Und das verleiht dem Partner ja eine ganz besondere Würde, einen ganz besonderen Wert. Wenn ich das weiß, für mein Gegenüber bin ich so wertvoll. Du bist der oder die eine für mich. Und tief drin wünscht sich jeder von uns so eine Beziehung. Dieses Wissen, ich bin für einen Menschen so viel wertvoller als für alle anderen. Ich bin der eine. Keiner ist doch gerne einer oder eine unter vielen, sondern was Besonderes. Und deswegen werden wir eifersüchtig. Und wer dieses Gefühl schon mal erlebt hat, und ich vermute, wir alle haben das an irgendeinem Punkt schon mal erlebt, merken, wie stark das ist, was das mit uns macht, wenn man sich versetzt fühlt, wenn man nicht mehr da in der Mitte steht. Und da sind wir vielleicht als Menschen auch besonders geprägt und geschaffen, denn nicht jedes Geschöpf auf dieser Erde kennt dieses Gefühl. Hat mit Hormonen zu tun und mit den hormonellen Bindungen, die bei uns angesetzt sind, mit den Anschlussstellen, die wir im Kopf haben, die reagieren ganz besonders auf besondere Hormone und das ist wohl getestet worden, dass es da Unterschiede gibt bei Mäusen in den USA, da gibt es wohl verschiedene Arten von Mäusen und da ist Forschern aufgefallen, es gibt eine Art von Mäusen, die lebt monogam, also zeitlebens mäuserisch mit Mäusefrau und dann gibt es eine andere Gruppe, da ist die ganze Zeit, gib ihm sozusagen, völlig egal, wer da jetzt zu wem kommt, so wie die Karnickel. Und dann hat man mal ausprobiert, wenn man jetzt diesen monogamen Mäusen ein bestimmtes Hormon spritzt, da fangen die genauso an, zum Karnickel zu werden. Und umgekehrt, wenn man dem anderen ein spezielles Hormon spritzt, fangen die plötzlich an und leben monogam. Das heißt, wir sind darauf trainiert, uns nicht die ganze Zeit auszuprobieren, sondern eigentlich uns möglichst einer Person zu schenken. Und der Text zeigt, wie wichtig diese Exklusivität ist und er geht damit dann beim zweiten Tätigkeitswort noch weiter nämlich, dass es darum geht, er wird sich mit seiner Frau verbinden, ein Mann. Oder vielleicht habt ihr noch den Klang von Luther in den Ohren, er wird seiner Frau anhangen. Da wird was von dieser festen Verbindung deutlich. Man könnte es auch vielleicht noch praktischer sagen, man wird sich zusammenkleben, ganz fest, und etwas Permanentes auf Dauer angelegt. Und wenn man mal so Dinge aneinander geklebt hat, ich weiß nicht, ob ihr mal so diese Erfahrung gehabt habt, Sekundenkleber, da geht ja meistens irgendwas daneben und so ein bisschen was kommt einem dann doch so auf die Finger und dann kann man es vielleicht gerade noch so auseinanderreißen, aber man merkt, das tut schon weh. Oder es sind sonst irgendwie Dinge aufeinander geklebt. Es gibt ja so diese so Klebehaken, wo man zum Beispiel Gardinenstangen dran machen kann, die halten die Gardinenstange ja nie. Aber von dem Kleber bleibt immer was am Fensterrahmen. Also, und da merkt man auch, das reißt auseinander, da bleibt was zurück. Und wer das schon mal erlebt hat, Trennung in unterschiedlicher Art und Weise, der weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn so eine emotionale Beziehung, die man eingegangen ist, wenn die auseinandergeht. Wenn da etwas auseinandergerissen wird, was eigentlich fest verbunden und fest zusammen war. Und ich habe es gerade schon an diesem Mäusebeispiel gesagt, auch dafür gibt es neben diesem emotionalen Grund einen ganz biologischen. Und das hat auch wieder mit diesen verrückten Hormonen zu tun. Die Nähe eines Partners, die Berührungen, die man sich schenkt, Umarmungen, die Küsse und natürlich auch, wenn man miteinander schläft, sorgt dafür, dass ein ganz bestimmtes Hormon ausgeschüttet wird. Oxytocin. Das sogenannte Bindungshormon, was unter anderem auch ausgeschüttet wird, wenn eine Mama ihr Kind stillt. Und dieses Hormon schafft durch diese Berührungen wieder eine noch viel engere Beziehung, die zwischen Menschen da ist. Das baut sich dadurch immer wieder auf. Und daneben kommt natürlich in so einer Beziehung noch ganz viel mehr in den Cocktail. Und wenn wir einen neuen Menschen kennenlernen und uns vorstellen könnten, ja, das könnte vielleicht die Person fürs Leben sein, dann fängt dieser ganze Cocktail an, in unserem Körper zu arbeiten. Und unter anderem wird unser Gehirn weich und wird irgendwie fluider. Und das liegt daran, dass das Gehirn sich darauf einstellt, wir müssen uns ein bisschen verändern, weil du alter Knorzbock, du kannst nicht so bleiben, wie du warst, wenn du mit jemand anderem zusammenleben willst, das rappelt sonst. Also fang mal an und benimm dich ein bisschen. Also Gehirn muss langsam umgebaut werden. Macht sich halt so ein bisschen durcheinander. Und wenn das jetzt auf einmal weggerissen wird, rausgenommen wird, steht unser Gehirn da und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Ich bin doch ganz weich und locker. Aber der Grund, warum ich das gemacht habe, ist nicht mehr da. Jetzt habe ich mich verändert. Ah, es tut weh. Das ist was kaputt gegangen. Die Persönlichkeit wird im ersten Moment völlig verunsichert. Und neue Bindungen werden danach auch nicht mehr leichter werden. Jetzt habe ich mich einmal verletzlich gemacht. Will ich das eigentlich nochmal machen? Will ich dieses Gefühl nochmal spüren? Und ich glaube, nebenbei bemerkt, ist das auch der Grund, warum es sich lohnt, in Beziehungen auch mit dem Bereich der Sexualität zu warten. Bevor ich mich darauf einlasse, will ich doch wissen, ob ich wirklich eng mit dieser Person zusammenleben kann und nicht schon zu früh zu viel auch an Hormonen ausschütten, was ich hinterher vielleicht gar nicht mehr einfangen kann. Die Ehe klebt einen Mann und eine Frau zusammen. Und es ist spannend, dass dieses Wort nicht nur für diese menschliche Beziehung wahrgenommen wird, sondern genauso auch die Beziehung von Gott und Mensch beschreibt. Auch da werden irgendwie zwei zusammengeklebt. Den Bund, so könnte man es auch ausdrücken, den Gott mit seinen Leuten schließt. Und das ist mehr als ein Vertrag. Verträge sind doch irgendwie Schall und Rauch. Spätestens, wenn wir mal in die Bundesliga schauen, merken wir, da hat mal jemand eine Unterschrift gegeben, aber Hauptsache, wenn irgendwann mehr Geld geboten wird, dann bin ich halt weg. Aber bei so einem Bund geht es um mehr. Bünde im alten Vorderen Orient waren immer so angelegt, dass es da auch ganz klare Strafen gab. Bei Einhaltung gute Dinge, bei Nichteinhaltung dann auch Schwierigkeiten. Und Gott selbst lebt das ja vor. Denken wir nur an 5. Mose, dieses ganze Buch, wo Mose das ganze Gesetz dem Volk nochmal sagt und sagt, hier, heute habt ihr die Wahl, wenn ihr ins Land reinzieht, ihr haltet den Bund, dann werdet ihr Segen Gottes erleben. Aber wenn ihr ihn nicht haltet, dann kommen die Strafen, die Gott euch angekündigt hat, über euch. Und dann zeigt das Alte Testament ja, mit Israel hat es nicht so gut funktioniert und die ganze weitere Geschichte, dann auch die Wegführung ins Exil und so weiter, das sind die Auswirkungen davon, dass der Bund gebrochen worden ist. Und Gott schließt einen Bund mit den Menschen, er zeigt seine Liebe und auch die Ehe, die ja ein Bild dafür ist, auch wenn sie erstmal ja nur eine rechtliche Formalität ist, soll in der Praxis aber auf das Größere hinweisen. Und daraus lässt sich dann ja auch für die Ehe was ableiten. Wenn die Ehe auf den Bund mit Gott hinweist, die Beziehung mit Gott, dann heißt das eben auch so, wie ein Mann und eine Frau zusammenleben, zeigt das auch was von Gott. Wenn Gott treu ist, heißt das auch, ein Ehepaar soll sich treu sein. Wenn Gott exklusiv verehrt werden will, keine anderen Götter neben ihm, heißt das auch für das Ehepaar, das ist besonders exklusiv, keine anderen neben dem Partner. Das soll nicht geteilt werden. Die beiden sind zusammengeklebt. Und das Dritte ist Einssein. Ich und ich ist wir. Die beiden werden, nochmal nach Luther, ein Fleisch sein. Da geht es um enge Gemeinschaft von zwei Menschen. Sie werfen jetzt sozusagen einen gemeinsamen Schatten ab diesem Tag. Das Wir entsteht aus zwei Ichs und natürlich bleibt auch jeder noch seine eigene Person. Wir sind ja jeder auch unterschiedlich geschaffen, was die Ehe bereichert, aber auch herausfordern kann. Aber man lebt, man denkt, man handelt jetzt ja auch füreinander. Immer im Hinterkopf zu überlegen, ja, was heißt das denn jetzt für uns? Nicht einfach nur, ich ziehe mein Ding durch. Und natürlich gehört dann neben den gemeinsamen Zielen zu diesem engen Verbinden, zu dem einen Fleischsein, auch der Bereich der Sexualität. So eng, so klar kommen ja sonst Menschen nicht zusammen. Und das gehört auch zu dem ehelichen Verbinden, aber es ist natürlich auch nicht alles für die Ehe. Und sicherlich ist dir aufgefallen, dass in diesem, was Gott hier vorgibt als Reihenfolge, auch so eine gewisse, ja, auch eine Abfolge von Schritten vorgegeben ist oder angeleitet ist. Da ist das Verlassen genannt, das Ausrichten der Prioritäten auf den Partner. Man könnte auch sagen, es ist so eine gewisse Reifezeit, die man erstmal noch haben muss. Dann kommt die feste Verbindung mit dem Partner und dann im dritten Schritt kommt diese enge Vereinigung, das Einssein. Und wir vertiefen das heute nicht, an dieser Stelle kommt noch in einer anderen Woche, aber ich glaube, es ist nicht unlogisch, diesen Schritt auch so zu gehen, das so nacheinander zu machen, diesen Dreischritt leben zu lassen, diesem Dreischnitt Raum zu geben, dass erstmal die Beziehung Raum hat zum Wachsen, dass man erstmal sich so aufeinander ausrichten kann, dass Vertrautheit miteinander wachsen kann und dass dann erst anderes folgt. Wir haben uns das damals, als wir uns kennengelernt haben, ganz bewusst gesagt, dass wir sehen, unsere Beziehung hat mehr als nur diesen einen Bereich. Wir merken, es gibt auf der einen Seite so eine freundschaftliche Ebene. Wir wollen uns kennenlernen, wir wollen mehr voneinander erfahren, wir wollen da zusammenwachsen. Und dann gibt es daneben auch die geistliche Ebene, weil wir sagen, Jesus soll der Herr unseres Lebens, auch unserer Beziehung sein. Das heißt, auch im Geistlichen wollen wir miteinander wachsen, wollen miteinander Bibel lesen, wollen miteinander beten. Und dann gibt es dann natürlich auch noch diesen dritten Bereich, den Bereich der Erotik, der Sexualität, wie auch immer man das nennen wird. Und uns war wichtig, das ganz genau einzugrenzen, zu sagen, die ersten beiden Bereiche, die wollen wir zuerst ausbauen, weil uns klar ist, wenn das gut läuft, wird der andere Bereich automatisch nachgezogen, kommt das andere automatisch nach und wird dann auch funktionieren. Und dann haben wir ganz bewusst auch gesagt, um diesen dritten Bereich, das Körperliche, einzugrenzen, wir gehen im Bereich des Kennenlernens bewusste Schritte, lassen das nicht einfach so laufen, weil natürlich sind wir junge Leute und natürlich hat man auch Interesse, auch körperliches Interesse aneinander. Und deswegen haben wir gesagt, ab wann ist es okay, dass wir Händchen halten? Ab wann ist es okay, dass wir uns umarmen zur Begrüßung? Ab wann ist es in Ordnung, dass wir uns auch küssen? Und alles mit dem Ziel zu wissen, das muss dahin reichen, dass erst dann, wenn wir verheiratet sind, wir dann auch das Bett miteinander teilen werden. Und uns hat das geholfen, diese Schritte so zu gehen und auch die anderen Ebenen zunächst mal aufzubauen. Die Bibel nennt diese Reihenfolge als guten Rat, damit nicht der dritte Schritt vor dem ersten kommt. Vertrautheit wachsen lassen und dann kommt die Intimität. Und mich freut es immer, diesen Text hier zu lesen, weil ich das so positiv finde, wie die Bibel das beschreibt. Weil das so schön formuliert ist, dieses Miteinander, was da entsteht. Mann und Frau miteinander, ohne jetzt da die Moralkeule zu schwingen. Und dieser Text ist ja die Grundlage gewesen, durch alle Zeiten, für Juden und für Christen, für Jesus und für Paulus, zu sagen, wie kann das mit einem Miteinander zwischen Mann und Frau gelingen? diesen Rahmen, den die Ehe gibt. Und wenn die Frage jetzt ist, was ist die Ehe, dann könnten wir daraus eigentlich ableiten, eine Ehe ist die exklusive, lebenslange und auch sexuelle Bundesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Klingt recht förmlich, nicht so romantisch, aber so könnten wir es jetzt aus diesem Text hier ableiten. Und darauf lässt sich ein, wer sich traut. Und das Gute ist, wenn zwei Partner das wollen, dann kommt auch keiner zu kurz, weil beide diese Ausrichtung haben. Aber natürlich ist die Frage, wenn das die Ehe ist, ja, wofür ist das denn eigentlich da? Wofür brauchst du das denn? Und dazu springen wir nochmal an den Anfang des Textes und wir merken, da ist eine Besonderheit. Wenn ihr an die Schöpfungstexte denkt, an den Schöpfungsbericht denkt, da heißt es ja die ganze Zeit immer, Gott schuf das, sagte dies, es wurde und er sah, es war sehr gut. Und dann kommt der Anfang dieses Textes, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das Erste, was hier auffällt, dem Menschen fehlt irgendwie ein Gegenüber. Und das macht auch deutlich, dass bei uns dieser Wunsch nach Beziehungen immer da ist. Wir brauchen einander. Menschen sind keine Einzelwesen, Menschen sind Beziehungswesen. Da ist keiner frei von und das ist Ausdruck davon, dass wir ja in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Gott selbst ist ja Beziehung durch und durch. Und dann kommt dieser Punkt, dass Gott dann feststellt, beziehungsweise er Adam auch feststellen lässt, im ganzen Garten Eden ist niemand, der zu ihm passt. Gott schickt ja die ganzen Tiere alle zu ihm, dass Adam den Namen gibt und Adam überlegt sich, könnte das was sein, als da dieser große, graue Dickhäuter mit dem Rüssel kommt und Adam guckt ihn sich an und denkt, ist zu groß, passt nicht. Und dann kommt der Löwe und zeigt seine Zähne und Adam denkt sich, passt auch nicht. Und dann steht er irgendwann da am Wasser und guckt da rein und dann kommt dann Timmy oder der Blauwal vorbei und Adam denkt sich, in 2000 Jahren werden die Leute wegen so einem verrückt, aber das passt zu mir auch nicht. Was soll ich machen? Niemand, der zu mir passt. Und dann greift Gott ein und er erschafft die Frau. Und das wird ja sehr ausführlich beschrieben, wie das gegangen ist. Und ich glaube, das ist Ausdruck davon, welchen Wert auch die Frau für Gott hat. Eben nicht nur der Mann, sondern auch die Frau. Sie ist es wert, dass ihre Erschaffung so ausführlich beschrieben wird in der Bibel. In keinem anderen antiken Schöpfungsbericht, den es gibt, wird überhaupt das groß erwähnt, dass Frauen erschaffen worden sind. Vielleicht mal noch so als Fußnote. Da geht es immer nur darum, der Herr, der Kämpfer, der ist jetzt da, braucht halt auch eine Frau. Und hier wird es so schön dargestellt. Adam ist da und Gott schenkt ihm eine Frau. In manchen Übersetzungen ist dann ja die Rede davon, die Neue Genfer macht das ein bisschen glatter und sagt, ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Andere haben dann, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Und dann klingelt natürlich bei uns Menschen, bei uns Männern sofort alles, was wir denken, sehr schön. Alle Probleme sind gelöst, wenn ich jetzt die Haushaltshilfe bekomme. Aber genau das meint die Bibel natürlich nicht. Denn, und vielleicht müssen wir uns das nochmal dann sagen lassen, Gott wird auch als Hilfe bezeichnet und ich glaube, keiner von uns würde Gott an den Herd stellen. Also der kocht uns bestimmt was Gutes, aber der ist ja nicht nur als Haushaltshilfe für uns da, sondern er hilft uns im ganzen Leben. Und genauso ist es ja auch für die Frau und umgekehrt ja auch, wir Männer sind ja auch eine Hilfe für die Frauen. Wir sind beide wertvoll. Wir sind beide wertvoll für Gott, gleichwertig. Aber nicht gleichartig, wir sind unterschiedlich. Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen, aber Männer und Frauen brauchen sich. Selbst ist der Mann oder selbst ist die Frau, ist nicht die Lösung für die Probleme. Und dann kommt ja dieser Moment, Adam noch in Narkose, wird dann so langsam in den Aufwachraum geschoben und dämmert so und dann kommt dieser Moment und man merkt, es haut ihn völlig um. Er schreibt dann ja ein kurzes Gedicht, ist jetzt sicherlich nicht das Höchste, was Menschen jemals gedichtet haben, aber wahrscheinlich liegt es auch einfach dran, dass ihn dieser Moment völlig umgehauen hat. Er macht die Augen auf und plötzlich sieht er vor sich nicht mehr den dicken Elefanten, sondern er sieht eine Frau, ein Gegenüber, eine, die zu ihm passt. Und vielleicht müssen wir uns, wenn wir uns das nicht vorstellen können, dann nochmal vor Augen führen oder daran erinnern, und die beiden waren nackt. Und vielleicht erklärt sich uns dann, warum ihn das auch umgehauen hat, denn auch Adam war ein Mensch. und Eva war auch ein Mensch. Die werden sich auch daran gefreut haben. Die beiden ergänzen sich und das zeigt etwas über den Zweck der Ehe. Die Ehe ist eine Gemeinschaft mit Ergänzung. Kein Selbstzweck. Es geht darum, dem anderen zu dienen, dem anderen zu helfen, zu unterstützen. Ein gemeinsames Projekt. Beide kriegen ja diesen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und beide kriegen auch den Auftrag, die Erde zu bevölkern. Und das ist ja auch klar, das funktioniert nur miteinander. Das geht nicht alleine. Gemeinsame Verantwortung. Und gemeinsam heißt nicht, dass das Paar immer alles zusammen machen muss, dass man nicht auch mal alleine irgendwo was tun kann. Aber es gibt ja unterschiedliche Arten, das zu leben. Manche machen viel zusammen, andere nicht so viel zusammen. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu sehen, haben wir als Paar gemeinsame Interessen? Haben wir gemeinsame Ziele? Haben wir gemeinsame Dinge, an denen wir arbeiten können? Und manchmal muss man sich vielleicht auch als Ehepaar diese Frage nochmal stellen, was ist unser gemeinsames Ding? Woran arbeiten wir gemeinsam? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Vision für unser Zusammenleben? Und wenn man prüft, ob es zwischen einem Mann und einer Frau für eine Beziehung passen könnte, ist das auch eine gute Frage. Haben wir wirklich Gemeinsamkeiten? Können wir uns vorstellen, gemeinsam an Dingen zu arbeiten oder eben nicht? Wie können wir uns da unterstützen? Die Ehe ist ja eben nicht nur für sich selbst gedacht, sondern auch, um andere Menschen mit hineinzunehmen, anderen zu dienen. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch für Christen ein so guter Rat, christliche Partner zu suchen. Weil Jesus nachfolgen ist auch eine gemeinsame Vision, die man als Ehepaar haben kann. Und da, wo ein Partner das nicht teilt, wird es immer Herausforderungen geben, wird es immer schwierig sein. Die Ehe, Gemeinschaft zur Ergänzung mit einem Auftrag. Dafür ist die Ehe da. Füreinander, miteinander. Und zum Abschluss schauen wir noch auf diese dritte Frage, was macht die Ehe eigentlich aus oder was ist die Qualität einer Ehe? Und wir springen wieder ganz ans Ende des Textes. Da ist dieser kurze Vers, den wir wahrscheinlich schnell überlesen, weil wir eigentlich nur darauf hoffen, wann kommen wir ins Kapitel 3, wir wollen endlich die Schlange sehen und so weiter, damit es jetzt ein bisschen mehr rund geht. Und dann steht da noch so nebenbei, der Mann und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Und was hier zum Ausdruck kommt, ist ja die völlige Vertrautheit des Ehepaars, dieses ersten Ehepaars. Beide stehen so voreinander, wie wir es nur aus der Sauna kennen. Und in der Sauna sieht man Menschen, wie Gott sie schuf und McDonald's sie formte. Und damals standen sie voreinander ohne McDonald's. Einfach wie Gott sie schuf. Ohne irgendetwas zum Verhüllen. Ohne Saunatuch oder was auch immer man da noch braucht. Da ist kein Raum gewesen für Geheimnisse, für Versteckten, für Scham. Sie können so, wie sie sind, miteinander im Garten leben. Und wie schnell sich das ändert, merken wir ja nur ein paar Verse weiter. Durch den Sündenfall, dadurch, dass die Beziehung der Menschen mit Gott zerbricht, halten es die Menschen auch nicht mehr nackig voreinander aus. Sie verstecken sich vor Gott, aber trauen sich auch eigentlich nicht mehr, voreinander zu kommen. Das, was ursprünglich gedacht war, ist nicht mehr da. Und ehrlicherweise müssen wir ja sagen, das, was da in Kapitel 3 am Ende geschildert wird, ist genau das, was wir heute noch erleben. Selbst wenn eine Ehe gut läuft, merken wir aber doch dieses ganz, ganz, ganz Vertrauensvolle. Fehlt doch an manchen Punkten trotzdem noch. Ehen sind nicht optimal. Ehe ist nicht das Paradies. Da sind zwei Menschen, die nicht völlig vertraut miteinander umgehen. Und ja, da sind Geheimnisse, da sind Dinge, die wir versuchen noch vor dem anderen zu verstecken. Meistens kommen die doch hinterher raus und es ist blöd, aber den Versuch gibt es ja trotzdem immer noch wieder. Da ist Scham voreinander. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das, was wir letzte Woche gehört haben, dieser Mythos von der romantischen Liebe, warum das nicht funktioniert. Weil wir eben nicht mehr im Garten Eden leben. Alle Ehen erfordern harte Arbeit. Gelingen einer Beziehung ist kein Selbstläufer. Das sind zwei Leute, die wissen, wir haben Verantwortung, diese Ehe zu führen. Wir nehmen die Ehe sozusagen beide an die Leine. Beide dafür verantwortlich, dass das läuft. Das Schöne in Kapitel 3 nach dem Sündenfall ist, ja, dass Adam und Eva sich verstecken, dass sie Angst haben und so weiter. Das ist nicht das Schöne. Das Schöne ist, dass Gott sich in diesem Moment kümmert. Er holt sie aus dem Versteck wieder raus und er hat auch Klamotten für sie dabei. Er sucht die beiden, und er bedeckt ihre Scham. Und ich glaube, was hier passiert, ist schon ein Hinweis auf das, was dann im Neuen Testament sich endgültig erfüllt. Dass Gott die Kleidung für die Menschen hat. Dass Gott die Scham bedeckt. Woher kommen diese Felle, die die beiden Menschen anziehen? Dafür wird ein Tier geschlachtet worden sein. Gott hat ein Opfer gebracht an diesem Moment. Er gibt die Felle an die Menschen. Und alle Opfer, diese und auch alle anderen, die dann später im Tempel und an der Stiftshütte gebracht werden, die deuten ja nur auf ein Opfer hin, nämlich auf das größte Opfer, was es gibt. Das, was Jesus bringt, als er am Kreuz für uns stirbt, dieses ultimative Opfer. Jesus, der sich entkleiden lässt, damit wir bekleidet werden können, damit wir diese Gerechtigkeit bekommen, damit wir Vergebung erleben können. Für jeden Menschen tut er das. Und er schafft einen Weg, wie die Scham und die Schuld nicht das letzte Urteil sprechen müssen. Wir müssen uns nicht schämen, weil wir durch Jesus zu Gott kommen können. Seine Gnade wird unsere neue Kleidung und wir stehen ohne Flecken und ohne Runzeln vor Gott. Und weil er uns vergibt, können wir auch unseren Mitmenschen, können wir auch unserem Partner vergeben und wir können ehrlich voreinander werden. Wir sind beide nicht perfekt und wir dürfen dazu stehen. Und wir dürfen uns vergeben und daraus leben. Weil Gottes Gnade, seine Vergebung ist die Kraftquelle, aus der wir an jedem Tag leben. In unseren Beziehungen, in unserem Leben und natürlich auch in der Ehe, in der Beziehung. Vergebung bildet die Grundlage. Zwei Menschen, die zusammenkommen. Zwei Menschen, die Sünder sind und die sich das Ja-Wort geben und die aus der Grundeinstellung heraus Gott sein wollen. Wie sollen das funktionieren, wenn nicht Gott ihnen ein neues Herz schenkt? Sonst arbeiten die nur gegeneinander. Ja, was traut sich, wer sich traut? Eine ganze Menge, könnte man sagen. Ehe ist ein Risiko. Ehe ist nicht die Garantie für glückliches Leben. Jemand sagte mal zu mir, in der Ehe hast du Probleme, die du alleine nicht gehabt hättest. Aber es ist ja auch schön, dass man sich miteinander unterstützen kann. Dass man sich miteinander helfen kann. Es ist die Entscheidung, ein Ja. Ein Ja, das hoffentlich lebenslang bleibt. Und auch dann gilt, wenn man die Person, die man mal geheiratet hat, vielleicht gar nicht mehr erkennt. Weil das Alter, weil Krankheit, was auch immer es ist, sich völlig einen verändern lassen hat und trotzdem zu sagen, dieses Ja, was sich gegeben hat, das steht. Auch wenn vielleicht der körperliche Bereich nicht mehr funktioniert. Trotzdem dieses Ja, es steht. Und es steckt großes Potenzial in der Ehe. Dieses lebenslange, exklusive, vertraute, gemeinsam für ein Ziel leben und daran arbeiten, ein großes Geschenk. Und jetzt könnte vielleicht noch dieser Einwand kommen, ja, aber ganz ehrlich, wofür brauche ich denn dann diesen blöden Schein? Ich kann doch auch so verbindlich zusammenleben. Das geht doch auch ohne Trauschein. Blödes Papier, muss der Regenwald dafür abgeholzt werden. Und einerseits könnte man sagen, die Bibel ist da relativ deutlich an dem Punkt, wenn die Bibel über Ehe spricht, spricht sie immer davon, dass eine Ehe öffentlich und rechtsverbindlich geschlossen wird. Klar gab es damals kein Standesamt, aber es würde vor aller Öffentlichkeit getan, es ist rechtsverbindlich gewesen. Und wenn wir das auf heute übertragen, dann funktioniert Ehe nur mit dem Standesamt. Und das ist das Entscheidende. Eine Ehe wird dort geschlossen. Und dann geht man, wenn man das möchte und wenn einem das wichtig ist, auch bewusst noch vor Gott und sagt, wir nehmen dich mit hinein. Wir wollen diese Ehe von dir bewusst segnen lassen, von dir beschenken lassen und an dir und deinem Wort ausrichten. Und deswegen trauen wir uns auch in der Kirche und in der Gemeinde. Aber das rechtlich Entscheidende geschieht am Standesamt, auch wenn das furchtbar unromantisch ist. Hatte jetzt das Privileg, bei zwei standesamtlichen Hochzeiten zu sein. Mein Schwager und meine Schwägerin, beide haben geheiratet. Es gibt nichts Furchtbares, als wenn am Ende, nachdem da die Leute Ja gesagt haben, die Standesbeamten dann vorne sagen, jetzt lesen wir das nochmal vor. Und dann kommt dieses Ganze im Beisein der Zeugen, wurde das gesagt, der Standesbeamte fragte und sie antworteten mit Ja. Und hier, furchtbar, aber das ist Deutschland, aber es ist rechtsverbindlich und es funktioniert. Und dieses Ja muss irgendwo stehen, sonst geht es nicht. Aber ich würde sagen, wir müssen ja nicht nur damit antworten auf diese Frage, warum brauche ich diesen Schein, sondern wir können auch sagen, wenn wir uns doch lieben wollen, wie die Bibel es sagt, wenn wir lieben wollen, wie die Bibel es sagt, dienend, nicht auf den eigenen Vorteil bedacht, dann sollte es auch kein Problem sein, das auch mit einem klaren Ja, was wir nicht nur irgendwo im Hinterzimmer sprechen, sondern was wir auch öffentlich sagen, was wir vorzeugen und auch vor Gott sagen, dass wir das da bekennen. Dann kann man zu der Entscheidung stehen, auch wenn die Gefühle mal eine andere Stimme haben. Das gegenseitige Vertrauen, das zahlt sich aus. Und das war jetzt die Botschaft für alle die, die in Beziehungen leben und auch verheiratet sind. Aber jetzt ist ja die Frage, was ist denn mit denen, die nicht verheiratet sind, die als Single leben, getrennt sind, verwitwet sind oder vielleicht auch, wo du sagst, meine Ehe ist gerade nicht so glücklich. Was ziehe ich denn jetzt aus diesem Text? Und auch hier hat die Bibel eine gute Nachricht an dieser Stelle. Denn die biblische Perspektive auf die Ehe zeigt uns eins. Ehe ist nicht perfekt. Schauen wir mal in die ganzen Familien hinein, die in der Bibel beschrieben werden, in die ganzen Ehen, die uns da geschildert werden. Die sind nicht unbedingt deswegen glücklicher, weil sie verheiratet sind. Da läuft nicht alles nach Plan. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass die Ehe das Optimum wäre. Sie ist ehrlich im Blick auf die Ehe. Und die Bibel sagt auch nicht, Treue und Exklusivität, das war mal was für früher, heute könnt ihr was anderes leben. Nein, sie ist da deutlich. Und sagt, es ist immer noch wichtig. Aber vor allen Dingen sagt die Bibel eins, es gibt perfekte Liebe, aber nicht in der Ehe. Wenn du in der Ehe die perfekte Liebe suchst, wirst du enttäuscht werden. Du wirst sie nicht finden. In keiner Beziehung, in keiner Ehe. Die Liebe, die wirklich annimmt, die Liebe, die wirklich tiefer geht, Liebe, die nicht doch auch an irgendwelche Vorbedingungen geknüpft ist. Bedingungslose Liebe, tiefe Liebe, wahre Liebe, die finden wir nur bei einem. Und das ist bei Gott. Der perfekte Bund in der Ehe ist uns nicht zugänglich, auch wenn sich das wahrscheinlich jedes Ehepaar wünschen würde, dass die Ehe perfekt ist. Aber sie wird es nicht sein. Aber bei Gott finden wir einen perfekten Bund. Gottes Liebe ist jedem zugänglich. Und letztlich ist die Ehe auch nur ein Hinweis darauf, dass es diesen Bund gibt mit Gott. Und dass es immer wieder Neuanfänge gibt, dass wir immer wieder Vergebung brauchen. Und noch weist die Ehe nur darauf hin, auf diesen Bund mit Gott. Auf diesen ganz perfekten Bund mit Gott, in den wir eintreten können. Aber es kommt die Zeit, wo wir das wirklich erleben können, wo auch menschliche Beziehungen nicht mehr entscheidend sein werden, sondern nur noch zählt, bin ich mit Gott verbunden oder nicht, wenn ich einmal bei ihm bin. Und deswegen ist das, was am Ende stehen soll, dieses, die Liebe, die wir bei Gott finden können, die soll Grundlage unseres Lebens sein. Im persönlichen Leben, aber auch in der Ehe. Das macht Ehe aus, wo wir Gott mit hineinnehmen, aber es macht auch unser ganz normales, einzelnes Leben aus. Dass wir Gott mit hineinnehmen, aus seiner Liebe leben, wo wir uns auf sein Fundament stellen, da bekommen Ehen einen ganz anderen Halt und da bekommt unser Leben einen ganz anderen Halt. In ihm, in Jesus, ist unser Halt. Ich bete. Jesus, und wir sind dankbar dafür, dass du uns Beziehungen schenkst, dass du uns miteinander schenkst zwischen Menschen und dass wir darin leben können, in unterschiedlichen Formen, in denen wir stehen. Ich möchte dir danken für Ehen, die du geschenkt hast, wo Menschen Ja zueinander gesagt haben. Und wir beten darum, Herr, dass dieses Ja auch wirklich ein feststehendes Ja ist. Und dass auch da, wo das vielleicht schon länger her ist, dass das Ja gesagt worden ist, dass immer wieder die Bereitschaft ist, auch mit dir zusammen zu leben und vor dich zu kommen und von dir her Liebe zu bekommen, auch füreinander das zu erneuern. Jesus, und du kennst die, die sich das vielleicht wünschen würden, die das nicht erlebt haben oder wo Ehen zerbrochen sind, wo Partner verstorben sind und welche Lücken da hinterlassen sind. Und es ist gut, dass wir wissen, wir sind in deiner Hand und bei dir ist Trost. Deine Liebe hört nicht auf, auch wenn hier Dinge kaputt gehen, wenn Lücken da sind. Du lässt uns nicht alleine, du stehst auch ganz besonders an der Seite von denen, die alleine hier im Leben stehen. Schenk uns als Gemeinde auch immer wieder diesen Blick dafür, dass wir sehen, ja, Ehen sind wichtig und wir wollen da hinein investieren. Wir wollen da auch den Blick drauf legen und wollen Menschen auch unterstützen darin, dass sie gute Ehen führen. Aber wir wollen genauso auch die Menschen unterstützen, die nicht in Ehe leben. Wir wollen sie nicht vergessen. Danke für dieses ehrliche Bild, was wir auch in deinem Wort finden, dass wir nicht davon ausgehen müssen, Ehe ist das Optimum, dass wir nicht in der Ehe unsere Rettung finden wollen oder finden müssen, sondern dass wir bei dir Rettung finden. Dass du uns so sehr liebst und immer wieder annimmst. Danke, dass dein Wort so wunderbar ist und uns so gute Hinweise und Empfehlungen gibt, wie wir unser Leben gestalten. Gib uns den Mut und die Kraft dazu, uns danach auszurichten, auch in einer Zeit, wo so viel anderes lauter wird und das manchmal auch für rückständig gesehen wird. Aber du hast es ja ausgedacht, du hast es erfunden. Und von daher weißt du auch, was gut fürs Leben ist. Auch in den Beziehungen, in denen wir stehen. Wir wollen uns auf dich stellen, auf dein festes Fundament. In dir ist unser ganzer Halt. Amen.